Nischenbox, Klaus Business Podcast. Gespräche über Strategien und Unternehmertum.
Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode von Klaus Business Podcast. Dieses Mal blicken wir in eine Branche, die im wahrsten Sinn des Wortes abfährt. Herr Bernhard Kracker ist begeisterter Mountainbiker und Geschäftsführer einer österreichischen Fahrradmarke namens Bärenbikes mit der Produktionsstätte in St. Peter in Kärnten und einem Flagship Store in Villach. Servus Bernhard, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Klaus, sehr gerne.
Bernhard, weltweit gibt es ca. 460 Fahrradhersteller, allein in Deutschland schon 200 Produzenten. Warum sollten Konsumenten und Konsumentinnen euer Produkt Bärenbikes, eines von 18 heimischen Herstellern, kaufen?
Generell ist es so, dass ja der E-Bike- und Fahrradmarkt zurzeit boomt, nicht nur zurzeit, sondern schon seit Jahren. Der Gedanke dabei ist die Regionalität, die im Zuge der Corona-Krise natürlich noch einmal stärker gekommen ist. Das heißt, die Leute legen Wert auf regionale Produkte, sagen wir mal so, jetzt nicht nur am E-Bike-Segment, sondern im täglichen Leben genauso. Das heißt, man geht wieder zum Bauern Brot kaufen, Milch holen, man tauscht wieder ein bisschen untereinander. Ist im Zuge der Corona-Krise noch verstärkt ausgekommen, weil man einfach kurze Transportwege hat, weil man einfach kurzfristig agieren kann, weil man nicht Produkte kaufen muss, die nicht regional sind, wenn man eigentlich das ganze Jahr mit österreichischen heimischen Produkten schön über die Runden kommt. Ist auch das Feedback, was wir von den Kunden bekommen, da unterstützt man lieber eine heimische Firma, da unterstützt man eine heimische Idee. Das ist das, was wir sehr oft hören, was den Leuten auch gefällt, was uns natürlich auch gefällt, weil die Idee unterscheidet sich ja von einem klassischen Fahrradhandel doch signifikant. Das heißt, wir sind circa 6 Monate im Jahr damit befasst, Ware zu organisieren. Das heißt, wir kaufen einen Rahmen, wir machen ein Design, wir kaufen alle Anbauteile, wir machen dann einen Teil der Endfertigung in Kärnten, in St. Peter eben. Das heißt, wir haben auch kein eigenes Produkt, wir haben eine eigene Marke, da legen wir auch viel Wert drauf, weil natürlich die Konkurrenz dann irgendwann sagt, das ist ja gar nicht euer Produkt. Nein, haben wir ja nicht, wir haben auch nichts selbst erfunden. Das heißt, wir assemblen. Wir haben in Taiwan vor Ort einen Assembler, der teilweise für uns arbeitet und den Rest machen wir dann selber in St. Peter. Mhm. Okay.
Wie bist du auf die Idee gekommen, E-Bikes zu produzieren? Kurz, wie ist die Geschichte dahinter und was hat dich da bewogen?
Generell ist es so, dass ja das nicht meine Idee war. Bin seit einem Jahr beim Unternehmen, bin seit 15 Jahren in der Fahrradbranche. Die Idee dahinter hat der Herr Hannes Hempel gehabt, ehemaliger Profi und Profi-Radfahrer und Triathlet. Und der ist dann zum Franz Petschnig gegangen, Globo BHB, und hat gesagt, Franz, lass uns doch E-Bikes produzieren. Und der Franz hat gesagt, freilich, warum nicht? Gell? So ist es entstanden. Wie gesagt, die Idee, in Kärnten kennt man sicher in der Fahrradbranche, da kennt ja jeder jeden. Die Idee habe ich immer schon gut gefunden, hat mich immer schon fasziniert, weil man, wie man sagt, durchaus Mut haben muss, in der heutigen Zeit sowas zu machen, weil Lieferketten natürlich, in der Fahrradbranche kommt vieles aus Asien, nicht aus China, sondern in Taiwan sitzen viele, in Japan sitzt Shimano, unser Motor-Akkulieferant zum Beispiel. Und da muss man ja sehr viel Wissen haben auf der einen Seite von der Fahrradbranche, auf der anderen Seite natürlich sehr gute Kontakte, um da überhaupt in unserer Größenordnung die Möglichkeit zu haben, dass das einen jemand beliefert.
Mhm. Ja. Nach meinen Informationen hast du geografische Informationssysteme in Villach studiert. Das ist ein digitaler Bereich. Lässt sich der zukünftig mit der Radbranche verbinden? Und wie könnte man das deiner Meinung nach anwenden?
Generell ist es ja so, dass es mittlerweile ja funktioniert, dass man mit dem Handy so navigiert wie mit dem Auto, dass ich mich mit jedem E-Bike oder mit vielen E-Bikes mit dem Handy verbinden kann, dass ich mir meine Tachoinformationen am Handy anzeigen lassen kann und dass ich dann in weiterer Folge natürlich auch navigiere, dass ich mich mit Fahrdienstleistern, Strava, Komoot, was auch immer, verbinden kann. Das heißt, das wäre ja an und für sich der Schnittpunkt, der sich aus meinem Studium mit der Fahrradbranche ergibt. Das passiert ja schon alles. Gell? Inwieweit das dann weiter getrieben wird, gell, ist schwer zu sagen. Also von meiner Seite, ich bin ja durchs Radfahren zu meinem Job gekommen, ist es eher so, dass ich sage, es ist eine klassische Endanwendergeschichte. Gell? Muss jeder für sich selbst feststellen, was er von den Features nutzt und was nicht. Ich bin noch immer der Meinung, dass die Leute beim Radfahren eigentlich Radfahren sollten und nicht großartig am Handy spielen. Mhm.
Österreich ist das Land im deutschsprachigen Raum, wo pro Kopf die meisten Fahrräder gekauft werden. Im Jahr 2020 wurden rund 203.000 E-Bikes verkauft, also ein relativ starker Markt. Aber die Menschen wollen eine individuelle Beratung vor Ort und du setzt aber stark auf den Internetverkauf. Ist da nicht die Gefahr groß, dass gegenüber den Mitbewerbern Marktanteile verloren gehen?
Wir setzen ja nicht stark auf den Internetverkauf. Das war ja einmal eine Idee, die ist ja irgendwann passiert in den Anfängen. Das heißt, die Grundidee war, drei Schienen zu haben, das Internet, den Fachhandel zu beliefern, also quasi als Großhändler aufzutreten und im Shop in St. Peter und Radeln zu verkaufen. Von den drei Ideen ist nur eine übergeblieben, das sind die Shops. Gell? Wir verkaufen im Jahr 10 E-Bikes übers Internet und 600 in unsere Shops. Gell? Also das ist ja nur ein ganz ein kleiner Teil.
Da schließt sich die Frage an, weil du sagst Shops. Es ist ja, was ich weiß, jetzt nur dieser eine große Shop in Villach. Warum setzt du da nicht auf ein Händlernetz oder Filialnetz in den Bundesländern?
Weil es an und für sich in unserer Größenordnung so ist, dass es nicht möglich ist, Händler zu beliefern, weil man dann für die eigenen Shops zu wenig Ware hat und wenn man einen Händler beliefert, dann natürlich auch die Spanne fehlt. Gell? Mhm. Das heißt, das kann man in einer größeren Größenordnung natürlich dann machen in weiterer Folge. Das ist auch nach wie vor im Hinterkopf ein kleiner Plan. Zurzeit ist es nicht möglich mit unseren Stückzahlen, die wir bekommen, die wir produzieren, die wir in weiterer Folge verkaufen, Händler zu beliefern.
Mhm. Welchen Anteil im Verkauf hat deiner Meinung nach eine Homepage und was muss sie unbedingt können, um die Menschen zu erreichen?
Eine Homepage hat einen großen Anteil, finde ich, also für uns speziell, weil wir natürlich, sobald wir neue Modelle bekommen, wir kriegen immer zuerst vor Prototypen, die fotografieren wir dann, stellen sie auf die Homepage, weil natürlich die Vorlaufzeit auf den Endkunden mittlerweile ungefähr ein halbes Jahr ist. Das heißt, im Herbst fängt sich der Kunde damit auseinandersetzen an, was er sich im Frühling gern kaufen würde. Sobald man Infos auf der Homepage hat, geht das natürlich wesentlich leichter, weil die Leute einfach schon sehen, was sie kaufen können. Haben wir letztes Jahr so gehabt, dass man, sobald man die Fotos eben präsentiert hat, dass man natürlich dann sehr viele Rückmeldungen hat. Wann kommt es, was kostet es, wie schaut es aus, wann können wir die ersten anschauen, wann können wir was anzahlen. Gell? Also hat dann für uns einen sehr hohen Wert, neben dem Katalog, den wir haben, den wir selbst produzieren, ist die Homepage sicher ein großer Part und ein ganz wichtiger.
Produktdesign ist ein wesentliches Merkmal für erfolgreiche Produkte. Lässt du deine E-Bikes im Haus entwickeln oder bedienst du dich da externer Designer?
Bis letztes Jahr haben wir einen externen Designer gehabt, der jetzt an die Optik macht. Ja, wir haben jetzt in Taiwan einen Industriedesigner sitzen, dem wir Vorschläge schicken. Dadurch, dass wir in unserem kleinen Team, wir sind 6 Personen, alle irgendwie radaffin sind und seit vielen Jahren in der Radbranche sind, setzen wir uns zusammen und sagen, was könnte man machen, wie könnte es ausschauen. Natürlich orientiert man sich ein bisschen am Mitbewerb. Und dann schicken wir unsere Vorschläge nach Taiwan und dann kriegen wir das zurück, die Umsetzung. Wie es dann wirklich ausschaut, sehen wir dann, wenn die ersten Prototypen da sind.
Gell? Und lässt du die auch von Farben und Formen inspirieren oder gibt es dir das auch vor oder macht das der Designer?
Na, Farben geben wir an und für sich vor. Mhm. Das heißt, wir sagen, okay, das machen wir ähnlich wie heuer zum Beispiel, da ändern wir das und das und das. Und dann kriegen wir Vorschläge, dann sieht man das einmal, dann kann man es einmal anschauen, zumindest in einer Grafik. Und dann in weiterer Folge sagt man, okay, das und das ändern wir noch und das finden wir gut. Sind aber immer nur kleine Änderungen, weil es an und für sich so ist. Auch bei den großen Herstellern, wenn man von österreichischen Herstellern spricht, ist ja der KTM ein großer, die erfinden jetzt auch jedes Jahr nicht alles neu. Das heißt, auf der einen Seite hat man ein bisschen einen Wiedererkennungswert durch die Optik, auf der anderen Seite ist es so, dass man gerade in unserer Größenordnung natürlich schauen muss, dass man so viele wie möglich bedient mit einer Farbe. Wir machen pro Modell eine Farbe. Das heißt, bei uns ist es nicht so wie bei großen wieder, der pro Modell 4 Farben hat. Wir haben pro Modell eine Farbe. Da muss man natürlich dann auch den Zeitgeist treffen und da muss man auch am Ende des Tages in irgendeiner Art und Weise neutral bleiben, damit man einfach viele anspricht damit.
Spielt bei euch der Zubehörmarkt eine Rolle? Wenn ich da jetzt zum Beispiel an Apple denke, an die Handys oder an Watch, da gibt es ja Unmengen Zubehör, wo schon eigene Industrie entstanden ist. Ist das für euch ein Thema in Zukunft?
Generell ist das Zubehörthema ein Thema. Man macht einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz mit Zubehör, das sich bei uns klassisch aufgliedert in Bekleidung, in klassisches Fahrradzubehör, das heißt Teile, die am Rahmen am Fahrrad montiert werden. Wir unterscheiden eben zwischen Fahrradzubehör und quasi Fahrradzubehör, alles was der Fahrer anhat oder trockt oder mit sich mitnimmt, ist eine Sparte. Die andere Sparte ist das klassische Fahrradzubehör, da redet man von Ständer, von Kotschützer, von Handyhalter, von Flaschenhalter mit Trinkflaschen, von klassischen Geschichten. Gell? Mhm. Ist ein Thema, ist am Ende des Tages ein kleiner Bereich, kleines Zusatzgeschäft.
Bärenbikes ist ein ungewöhnlicher Markenname, aus meiner Sicht als Strategieexperte sehr einprägsam. Ganz kurz, wie bist du da drauf gekommen?
Wie gesagt, das ist wieder eine Geschichte, die vor meiner Zeit entstanden ist. Auf der einen Seite durch die Nähe zum Bärental natürlich und auf der anderen Seite hat man sich gedacht, und das ist ja wieder, spielt ja wieder in das Regionale ein, man kennt es ja eher irgendeinen einen ausgefallenen Namen aussuchen, der vielleicht nur in Englisch ist oder was auch immer. Ich glaube, dass es sich perfekt ergänzt zum Produkt, zur Idee, dass man auch den räumlichen Bezug hat zur Gegend, gell. Hat jetzt an und für sich mit den Bärenbatterien, was ja immer wieder gefragt wird bei uns, dann macht sie dann die Batterien selber. Nein, wir verwenden natürlich Fachhandelsprodukte, in unserem Fall der Marke Shimano. Hat sich eher ergeben durch die, auf der Homepage ist es eh beschrieben, durch die Statur des Bären, durch die Kraft, die ein Bär hat, durch den Bezug und dann natürlich auch durch den örtlichen Bezug zum Bärental. Hat aber, wie gesagt, mit den Bärenbatterien nur im Entferntesten zu tun.
Du hast jetzt eh schon ein Stichwort gesagt, gerade jetzt in Pandemiezeiten hat sich die Nachfrage nach Rädern, im Speziellen nach E-Bikes, noch einmal gesteigert. Das heißt, die Menschen wollen kaufen und leider können oft die Komponenten aus Fernost, wie Schaltwerke, Motoren und so weiter, nicht geliefert werden. Gibt es da für euch als Radproduzent eine Strategie, wie dieser Engpass zukünftig gelöst werden kann?
Ich glaube, dass der Fehler vor vielen Jahren passiert ist, jetzt nicht nur in der Fahrradbranche oder in der E-Bike-Branche, es betrifft ja normale, also Non-E-Bikes wie E-Bikes. Ich glaube, dass der Fehler vor Jahren gemacht worden ist generell, dass man einfach die ganze Technologie ausgelagert hat in Billiglohnländer, sagen wir es einmal so. Trifft jetzt die Fahrradbranche natürlich zu 100%, weil man total abhängig ist von den Herstellern. Das heißt, man kann ja nichts selbst machen. Das heißt, wenn ich sage, ich baue jetzt eine Schaltung, dann wird das sehr schwierig, weil natürlich alles geschützt ist von SRAM, von Shimano. Das heißt, da müsste man jetzt wirklich was komplett Neues erfinden. Es gibt immer wieder Ansätze von irgendwelchen Freaks, die einmal eine Schaltung entwickelt haben, mit die mit Luftdruck funktionieren hätte sollen, sagen wir so. Es gibt mittlerweile Ansätze mit Funk, mit kabellos, mit solchen Geschichten. Die Abhängigkeit ist ein irres Problem. Es ist ja nicht nur die Abhängigkeit jetzt vom Produzenten, Hersteller. Es ist ja die Abhängigkeit von einer Spedition, wie auch immer das ausschaut. Kennt man ja jetzt Suezkanal-Problematik. Da sind halt sehr viele Container auf seinem Schiff und in die Container sind dann auch sehr viele Bike-Komponenten. Der Fehler ist meiner Meinung nach vor vielen Jahren passiert. Ich glaube, dass das auf die Schnelle nicht zu ändern ist. Ich glaube aber auch, dass sich das in absehbarer Zeit, und das wird für 2024 schon immer so ein großes Thema werden, dass diese Verknappung, die ja teilweise auch künstlich herbeigeführt ist, dass die Branche dann noch voll treffen wird, weil sich der Fahrradmarkt, so wie viele andere Märkte, ein bisschen regulieren wird. Wir finanzieren ja unsere Komponenten über Jahre hinaus im Vorhinein, was ja mit einem extrem großen finanziellen Aufwand verbunden ist. Viele werden das in Zukunft nicht mehr so betreiben können.
Produktionsstätten in Europa, ist das ein Thema?
Bianchi zum Beispiel, ein großer Italiener, fängt jetzt wieder an, baut um 40 Millionen Euro ein Werk in Italien und will wieder selbst produzieren. Es gibt ja ein paar Deutsche, die machen es ja quasi auch, der Derby Cycle mit Kalkhoff, mit Focus, die haben ja die Produktion, die Pulverbeschichtung, die alle Zulieferer im nahen Umkreis, also speichern selbst Laufräder ein, wenige Kilometer entfernt. Es gibt Ansätze dazu und wird vielleicht in Zukunft den einen oder anderen dazu bewegen, sich was zu überlegen in die Richtung.
Als kleiner Produzent in Kärnten habt ihr euch auf elektrische Mountainbikes spezialisiert. Da seid ihr natürlich mit einem großen, namhaften Mitbewerber, du hast das eh schon gesagt, aus Mattighofen in Oberösterreich konfrontiert. Warum gerade Mountainbikes und nicht zum Beispiel Lastenräder oder Kinderräder?
Warum gerade Mountainbikes? Bei uns ist das immer ein bisschen stückzahlabhängig. Das heißt, wir haben unsere Zulieferer, machen für uns Sachen ab einer gewissen Stückzahl. Es gibt ja jetzt Trends Lastenräder, es gibt Cyclocross-Bikes mittlerweile mit Elektroantrieb. Es gibt viele Nischenprodukte. Wir können in unserer Größenordnung zurzeit noch keine Nischen bedienen. Wenn ich sage, es fragen im Jahr 5 Kunden noch einen Cyclocross mit einem Motor und einen Akku, dann ist das zwar nett, dann überlegt man mal kurz, was zu machen. Das bei uns der limitierende Faktor sind dann immer die Stückzahlen, weil wir eine gewisse Stückzahl abnehmen müssen pro Modell, damit wir irgendeinen Preis zusammenkriegen. Das heißt, das wäre in unserem Fall vielleicht eher ein Dienst am Kunden als ein Dienst am Unternehmen.
Ja. Ist eigentlich der Markt für die herkömmlichen Fahrräder schon tot?
Tot ist er nicht, aber die Fahrradbranche wird es in der Art und Weise nicht mehr geben, wie es jetzt gibt, wenn es keine E-Bikes geben würde. Man muss aber fairerweise sagen, und das ist das, was man den Leuten auch immer wieder probiert neu zu bringen. Es ist ja wahrscheinlich eine der sinnvollsten Erfindungen der letzten Jahre. Es ist mittlerweile technisch auf einem Stand, wo man sagt, das funktioniert auch dauerhaft gut. Die Akku-Thematik ist jetzt keine wirkliche mehr, die Reichweite ist kein Thema mehr, die Akku-Lebensdauer ist kein Thema mehr. Das hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst, sagen wir mal so. Der normale Fahrradmarkt existiert noch. Es wird in 20 Jahren noch Leute geben, die sich vehement weigern, auf ein E-Bike zu sitzen. Natürlich kann man mit denen kein Geschäft machen, sagen wir jetzt einmal so. Da gibt es große Internetanbieter, die sich dann wirklich darauf spezialisiert haben, wo man dann preislich keine Chance hätte, da mitzugehen. Aber noch einmal, das E-Bike sehe ich persönlich ja wirklich als genial, aus dem einfachen Grund, dass viele Leute wieder dazu gebracht werden, was zu tun. Viele Kunden in einem Pulsbereich Radfahren, der einen Sinn macht. Ich finde es noch immer besser, dreimal in der Woche am E-Bike zu sitzen, als daheim am Sofa zu liegen. Das Thema mit Gelenken, mit Kreuzproblemen, mit Bandscheibenvorfällen, das löst man alles mittlerweile durch sportive, vollgefederte E-Bikes. Kann sich jeder raufsetzen, kann jeder im Kreis fahren. Auch den ganzen Tag durch die Akkuleistungen, wie gesagt, nicht mehr limitiert. Und die restlichen, wir wollen auch keinen bekehren. Das bringt ja nichts. Man probiert immer nur die Vorteile, die ja offensichtlich sind. Man sieht es ja anhand der Frequenz, die im Kreis fährt jetzt im Sommer. Wir probieren immer dem Kunden die Vorteile näher zu bringen. Natürlich auch, und das ist das, was ganz wichtig ist, warum geht man, wenn man sich ein 5.000 Euro E-Bike anschafft im Fachhandel? Klar, weil einmal die Beratung passt, weil es die richtige Rahmengröße zur Körpergröße gibt und weil es dann, und das ist eigentlich das Wichtigste, ist ja die Nachbetreuung vom Kunden, wenn es dann einmal ein Problem gibt, dann löst man es. Wir haben natürlich als quasi Produzent immer den Vorteil, dass wir das Produkt sehr gut kennen und dass wir im Austausch von Komponenten und auch bei uns, bei einem Shimano, sowie bei einem Bosch, bei einem Yamaha, bei einem Bose, kann einmal ein Problem auftreten, aber dann sind wir in der Lage, das sehr kurzfristig zu lösen. Und das ist für einen Kunden mit Abstand das Wichtigste, dass er sich aufgehoben fühlt. Und das ist für uns auch total positiv, wo wir wieder in die Regionalität kommen. Das Feedback der Leute ist sehr, sehr positiv. Wir verkaufen auch über Kärnten hinaus schon ein bisschen was. Es waren heuer viele Urlauber da, die ja teilweise schon gekauft haben. Das Wichtigste, dass der Kunde weiß, wo er hingeht, wenn es ein Problem gibt. Und das können wir machen. Und das ist sicher auch was generell nicht nur uns, generell den Fachhandel auszeichnet. Und in weiterer Folge auch das ergibt, dass noch immer sehr viel mehr im stationären Fachhandel verkauft wird als übers Internet.
Sehr spannende Einblicke. Um den Podcast knackig zu halten, meine letzte Frage an dich. Wo liegt der Zukunftsweg von Bernbike, beziehungsweise was ist deine Vision?
Die Vision ist ganz eine spannende, glaube ich. Soll ein bisschen in Richtung Individualisierung gehen. Das heißt, wir haben vor, dem Kunden nicht nur ein Neurad anzubieten, sondern in weiterer Folge ein Upgrade seines bestehenden Rades, auch in Bezug auf Mangel an Teilen, das heißt Schaltungskomponenten, Bremsenkomponenten, Motoren, Akkus. Das wird ja alles nicht kaputt, das ist nicht mehr neu, aber das kann man ja alles wieder richten. Das heißt, wir werden in Zukunft, und das wird nächstes Jahr vielleicht schon im kleinen Rahmen passieren, Kunden ein optisches Upgrade anbieten, dass man sagt, wir folieren das Fahrrad, das heißt, der Rahmen bleibt bestehen, die Armbarteile bleiben bestehen, er hat optisch ein neues Fahrrad. Wir werden eine zweite Stufe anbieten wollen, die wird auch schon, dass man sagt, man macht jetzt neben dem optischen ein technisches Upgrade und die dritte Komponente ist, da steht das neue Rad. Ich glaube persönlich, dass in Zukunft das Geld bei den Kunden nicht mehr so locker sitzen wird. Es werden jetzt auch viele dann die Auswirkungen von Corona merken, wo jetzt einmal Geld abgeschafft war bei vielen. Ich glaube, dass das durchaus ein spannender Weg ist, dass man sagt, ein bisschen wieder verwenden, wieder verwerten und dass man da wieder in unserer Größe und wieder in Bezug auf die Regionalität, dass man da wieder in eine Kerbe haut, die an und für sich vielleicht durchaus ein Thema ist. Man wird da wahrscheinlich nie 500 Stück im Jahr neu machen, aber wenn man einmal sagt, im ersten Jahr macht man 5, vielleicht macht man im Jahr drauf schon 50, vielleicht bietet man dem Kunden eine Alternative. Zum Thema Nachhaltigkeit, das ja ein großes Thema ist generell, gell? Dass man sagt, ich muss ja nicht immer alles neu haben, ich kann es ja auch wieder herrichten, wieder schön machen, wieder softwaretechnisch updaten, wieder komponententechnisch updaten. Gell? Das wird sicher was werden. Und der zweite Punkt ist das mit dem Individualisieren. Wir sind jetzt gerade in Kontakt mit einem Hersteller, der für große Hersteller schon Foliensets anbietet. Dass man sagt, okay, wieder bei uns aufgrund der limitierten Stückzahl, der limitierten Designmöglichkeiten, dass man einen Kunden hat, der sagt, das Rad finde ich cool, das würde ich mir kaufen, die Farbe gefällt mir nicht, dass man sagt, okay, kein Problem, wir machen es so, wie du es haben willst. Da gibt es ja mittlerweile sehr viele und sehr gute Möglichkeiten. Da habe ich jetzt ein paar Mal Video telefoniert mit Kanada, da sind wir jetzt gerade dabei, irgendwie zu probieren, das für unsere Modelle möglich zu machen. Wird eine spannende Geschichte, wird dann vielleicht wieder bei uns so werden, dass man sagt, immer das Individuelle, dass man das anspricht, dass man sagt, kein Problem, ich mache da das am Ende des Tages so, wie du es gern hättest, muss man dann natürlich auch schauen, wo man preislich und aufwandstechnisch endet, aber ich glaube, dass das zwei durchaus spannende Ideen sind, die man dann, gerade bei uns im Winter ist ja ein bisschen ruhiger, wo man sich dann einmal ein bisschen Zeit nimmt und sich das einmal anschaut und einmal das ein bisschen vorwärts treibt. Sind jetzt auch dabei im Zuge dessen mit Unternehmen, also quasi die Bikes zu branden, dass man sagt, okay, ein großes Hotel, wenn du sagst, du brauchst 10 E-Bikes, wenn du Lust hast, machen wir da dein Logo drauf oder vielleicht sogar noch ein bisschen was dazu.
Spezielle Komponenten dann für den...
Zum Beispiel spezielle Komponenten, primär einmal in weiterer Folge oder in erster Instanz einmal designtechnisch, dass man sagt, ist ja schick, wenn man jetzt ein Hotel hat und vorne E-Bikes zum Verleihen hat oder zum Testen hat, wo jetzt vielleicht sogar noch was drauf steht oder was man wieder präsentieren kann, was man ja wieder in den sozialen Medien schön verbreiten kann.
Spannende Themen. Lieber Bernhard, danke für deine Einblicke in einen Markt, der zukünftig sicher noch kräftig wachsen wird. Ich wünsche dir und deiner Bärenbike viel Erfolg für die Zukunft.
Ich bedanke mich auch recht herzlich.
Und euch, liebe Hörer und Hörerinnen, sage ich danke für das Dabeisein. Ich freue mich auf die nächste Episode in Klaus Business Podcast. Alles Gute, bleibt gesund, euer Klaus Mastallier.
Nischenbox. Hören Sie wieder rein in Klaus Business Podcast.